Heute ist Palmsonntag. Entsprechend geht es um Palmsonntag. Das ist meine Einleitung. Wir lesen gemeinsam Markus Kapitel 11, nämlich den Einzug von Jesus in Jerusalem. Als sie nicht mehr weit von Jerusalem entfernt waren, kurz vor Bethphage und Bethanien am Ölberg, schickte Jesus zwei seiner Jünger voraus. Er gab ihnen folgende Anweisung: Geht in das Dorf, das ihr vor euch seht. Gleich beim Ortseingang werdet ihr einen Esel finden, der angebunden ist, ein junges Tier, auf dem noch nie ein Mensch geritten ist. Bindet es los und bringt es her. Und sollte euch jemand fragen, warum ihr das tut, dann antwortet: Der Herr braucht das Tier. Er wird es nachher sofort wieder zurückbringen lassen. Die beiden machten sich auf den Weg und fanden tatsächlich draußen auf der Gasse einen jungen Esel an einem Tor angebunden. Als sie ihn losmachten, fragten einige, die dort standen: Was tut ihr da? Warum bindet ihr das Tier los? Sie antworteten so, wie Jesus es ihnen gesagt hatte, und man ließ sie gewähren. Sie brachten den Esel zu Jesus, legten ihre Mäntel über das Tier und er setzte sich darauf. Viele breiteten ihre Mäntel auf dem Weg aus, andere hieben auf den Feldern Zweige von den Bäumen ab und legten sie auf den Weg. Vor und hinter Jesus drängten sich die Menschen und riefen: Hosianna, gesegnet sei er, der im Namen des Herrn kommt. Gesegnet sei das Reich unseres Vaters David, das nun kommt. Gepriesen sei Gott in der Höhe. Amen. Was wir gelesen haben, ist der Einzug von Jesus in Jerusalem. Und die Geschichte hat ein paar komische Elemente, die für uns, so wie wir sie lesen, heute nicht mehr so verständlich sind. Ja, Jesus kommt von Jericho, heißt es vorher, kommt von Jericho nach Jerusalem, also von Osten von Jerusalem. Und dann muss man über den Ölberg hinüber und geht dann von dem Ölberg hinab nach Jerusalem. Und er reitet dort auf einem Esel. Das erste Bild, was für uns nicht mehr so geläufig ist. Man darf das nicht überbetonen, die Bedeutung davon, aber so grundsätzlich, wenn ein König auf einem Esel ritt, dann hatte er nicht vor, in den Krieg zu ziehen. Da kann man sich vielleicht vorstellen, Esel ist jetzt als Kriegstier nicht so geeignet, weil er nicht so besonders hoch ist, ist nicht so besonders schnell. Also wenn ein König auf einem Esel kam, dann konntest du davon ausgehen, der kommt nicht im Krieg, sondern der kommt im Frieden. Das erste Symbol, was für uns heute nicht mehr vielleicht klar ist, aber ich denke, wenn man sich drüber nachdenkt, macht es auch irgendwie Sinn. Zusätzlich erfüllt damit Jesus auch eine Prophetie aus Sacharja, aus dem Alten Testament, wo es geheißen hat, der Messias, der kommen wird, der verheißene Retter, der wird auf einem Esel in Jerusalem einziehen. Also das ist genau das, was Jesus tut. Das erste Bild. Das zweite sind die Zweige und die Mäntel. Die Zweige damals waren Symbol für den Sieg. Okay, also wenn die Leute, das heißt, sie legen Zweige auf den Weg und schwenken die Zweige, wenn sie das tun, ist, dann sagen sie, da kommt ein König im Sieg nach Jerusalem. Es ist ein Siegeszug. Genauso auch die Mäntel, die auf den Boden gelegt werden, auf das Tier. Da alles deutet darauf hin, alles zeigt, hier kommt ein König, der zieht in Jerusalem ein. Und er hat den Sieg errungen. Das war für die Menschen damals klar, deswegen haben sie es gemacht. Das war für sie ein verständliches Bild, für uns heute nicht mehr verständlich. Deswegen das erstmal vorweg. Was wir sehen, ist hier ein Jesus, der als König geehrt wird, als der Friedenskönig, der in Jerusalem einzieht, der sein Friedensreich aufrichten soll. Und Thomas hat es ja auch schon vorweggenommen, genau Psalm 118 ist der Psalm, wo klar war, das ist der Psalm, da geht es um den Messias, um den Retter, um den König, den die Juden damals erwartet haben. Und deswegen sagen sie dieses Hosianna, ja, das heißt Herr hilf oder einfach nur hilf doch, weil sie eben die Hilfe von ihm erwartet haben, die Hilfe von dem König. Okay. Jetzt wisst ihr auch, natürlich, damals, Israel war unter römischer Besatzung. Also es gab eine römische, das war Teil vom Römischen Reich, wurde nicht streng genommen nicht erobert, aber praktisch erobert und wurde damit ins Römische Reich eingegliedert. Das heißt, die römischen Soldaten waren dort und hatten Israel auch Jerusalem besetzt. Und die Menschen, wenn sie Jesus jetzt als König einziehen sehen, dann erwarten sie, er kommt, um Frieden zu bringen, indem er als erstes die Römer vertreibt. Deswegen dieser Ruf, Herr, hilf doch, hat eine konkrete Gefahr, ein konkretes Problem, was die Menschen vor Augen hatten damals. Das war nicht so ein allgemeines, ach Herr, hilf uns mit unserem Leben. Die haben nicht erwartet, dass Jesus jetzt zu ihnen nach Hause kommt und ihnen hilft, Brot zu backen oder so. Ja. Sondern sie haben erwartet, er würde kommen und er würde die Römer vertreiben, die das jüdische Volk unterdrücken. Und deswegen sagen sie, hilf doch. Und deswegen ist es auch ein Jubelruf in diesem Sinne, weil sie erwarten jetzt, dass der Retter kommt, der ihnen helfen würde. Das Problem ist natürlich, Jesus zieht als König ein, aber da war ja schon anderer König. Ja, das ist das ganze Problem. Der römische Kaiser war der sozusagen das Oberhaupt war, auch über Israel damals. Und deswegen, wenn Jesus als König einzieht, dann als erstes natürlich mit einem Konflikt, weil der Thron ist ja besetzt. Das heißt, auch wenn er sozusagen die Erwartung ist, er wird als Friedenskönig kommen, dann ist trotzdem klar, als erstes wird ein Konflikt losgetreten werden. Und genau dafür wird Jesus ja dann offiziell auch hingerichtet, ja, weil er sich zum König macht. Das ist die offizielle Anklage, was auf dem Kreuz steht, wo er hingerichtet wird, heißt es, er ist der König, er hat sich zum König gemacht. Deswegen wird er hingerichtet, Hochverrat und deswegen auch die Kreuzigung. Finde ich ein schönes Bild. Da sieht man die Freude der Menschen. Er will sich einfach freuen, deswegen nehme ich das jetzt. Das könnt ihr jetzt eine Weile angucken. Ich habe nicht so viel. Das ist einfach ein schönes Bild. Das zeigt es. Im Hintergrund die römischen Soldaten, die wahrscheinlich aus der Sache nicht so ganz schlau wurden, haben vielleicht auch diesen kulturellen Kontext nicht so verstanden. Und wisst ihr, damit komme ich jetzt auch schon zur Anwendung, das Problem ist natürlich, in unserem Leben ist ganz genauso. Wenn du möchtest, dass Jesus in dein Leben einzieht als König, dann ist die Frage, ist da Platz auf diesem Thron oder sitzt da schon jemand anders? Und wir haben genau das gleiche Problem, 1:1. Wir haben genau diesen gleichen Konflikt, der sich sofort auftut, weil unser Thron, behaupte ich, ist eigentlich immer besetzt von irgendjemandem. Und wenn Jesus nicht da schon sitzt, dann sitzt du wahrscheinlich drauf. Und das Erste ist einfach das erste Problem, praktisch der erste Konflikt, in den wir kommen, ist, dass wir meistens mit unserem Stolz darauf sitzen. Wir denken, wir dürfen selber entscheiden, wir sollten auch selber entscheiden. Ja? Was gut oder nicht gut ist, was richtig oder falsch ist, eigentlich bin ich doch selber der Maßstab dafür. Eigentlich kann ich doch sagen, was richtig ist und was nicht, oder? Und so handeln wir doch meistens. Wir handeln meistens aus dem Bauchgefühl, aus einer Intuition. Einfach das, was sich richtig anfühlt, was sich gut anfühlt, wo ich gerade eben Lust drauf habe. Ob jetzt, was Jesus dazu sagt, ist vielleicht erst der zweite Gedanke oder der dritte oder vielleicht denkt man gar nicht drüber nach. Aber das ist genau der gleiche Konflikt, den wir heute eben haben, wenn Jesus kommt, als König in dein Leben einzieht. Und ich behaupte, er möchte das heute zu Palmsonntag auch bei dir und bei mir. Als König in unser Leben einziehen und auf den Thron sitzen. Aber ist da Platz? Oder sitzt da jemand? Wer sitzt da? Oder was sitzt da? Weil es nicht immer mal nur unser Stolz ist. Und ich glaube, oft ist es vielleicht gar nicht so sehr der Stolz. Oft ist es einfach unsere Vergangenheit, die auf dem Thron sitzt und die den nicht preisgeben möchte. Mal ein konkretes Beispiel. Wenn du mit wenig Geld aufgewachsen bist, dann gibt es im Prinzip so zwei Richtungen, die das ausschlagen kann. Entweder man wird dann sehr freigebig, weil man sozusagen weiß, Geld ist sowieso nicht alles im Leben, aber es passiert auch oft, dass man eher in die andere Richtung abdriftet, dass man sehr geizig wird, dass man sehr, sehr raffgierig wird. Ja, weil man erlebt hat, was es bedeutet, zu wenig zu haben. Man möchte das nie wieder erleben. Man möchte nie wieder an diesen Punkt kommen, wo man zu wenig hat. Und dann kann es sein, dass deine Vergangenheit diesen Thron besetzt. Weil du weißt vielleicht, dass Jesus sagt, wir sollen freigebig sein. Du weißt vielleicht, dass er sagt, wir sollen gastfrei sein. Du weißt vielleicht, dass er sagt, dass ihm alles gehört, auch unsere Finanzen. Aber du kannst vielleicht nicht danach leben, weil du diese Angst, weil du diese Vergangenheit hast, die dir gezeigt hat, was es bedeutet, wirklich wegzugeben. Und dann kannst du es nicht. Und dann sitzt nicht Jesus auf dem Thron, sondern die Verletzung, deine Vergangenheit, das, was passiert ist. Versteht ihr das Beispiel? Und so ist es bei allen Sachen. Und so prägt uns unsere Vergangenheit so sehr, dass dieser Thron, auf den eigentlich Jesus kommt, um drauf zu sitzen, dass dieser Thron besetzt ist. Und da kommt jetzt nämlich der Esel ins Spiel. Deswegen ist dieser Esel so wichtig, weil Jesus nicht im Krieg kommt. Jesus wird dich nicht vom Thron jagen, wie auch den römischen Kaiser nicht vom Thron gejagt hat. Jesus kommt und zieht im Frieden ein. Die Frage ist, machst du Platz auf diesem Thron? Er kommt im Frieden. Wir haben das aus der Offenbarung, dieses Bild. Er kommt und er klopft an. Er klopft. Er tritt nicht die Tür ein. Er hat ja jedes Recht dazu. Wir sind ja sein Eigentum. Er ist der Schöpfer. Wir sind sein Eigentum. Er hätte alles Recht, als König einzuziehen. Und er tut es ja auch irgendwann. Aber noch hat er es nicht getan. Noch kommt er im Frieden und er sagt, ich will, dass du diesen Platz, diesen Thron für mich freiräumst. Ich will, dass du, was auch immer da ist, aus deiner Vergangenheit auch, wie gesagt, weil es nicht immer nur der Stolz ist, sondern auch, was in deiner Vergangenheit vielleicht da ist, ich will, dass du bereit bist, deine Vergangenheit hinter dir zu lassen und mich auf diesem Thron sitzen zu lassen. Mich mit meiner ganzen Herrlichkeit, ganzen Majestät. Und dass er bestimmt. Dass er bestimmt. Nicht du, nicht ich, nicht mein Stolz, nicht was in meiner Vergangenheit passiert ist, soll bestimmen, sondern er soll bestimmen. Und wisst ihr, es passiert so oft und so schnell, dass Dinge in unserer Vergangenheit sind. Und selbst wenn wir uns für Jesus, wenn du dich schon für Jesus entschieden hast, wenn du diese, das ist ja erstmal eine grundsätzliche Frage, will ich überhaupt, dass Jesus überhaupt auf dem Thron sitzt? Was, die Bekehrung? Und dann aber eine Frage, die wir uns immer wieder stellen müssen, will ich auch in diesem Bereich, in diesem Bereich, in diesem Bereich, will ich bei dieser Verletzung, bei dieser, will ich auch dort und dort, dass Jesus diese Verletzung heilen darf, damit er auf diesem Thron sitzen kann. Ein anderes Beispiel, was mir auch immer wieder begegnet. Menschen, die Christen, die verletzt wurden in der Gemeinde und dann gemeindefern bleiben und sagen, das tue ich mir nicht nochmal an. Und ich meine, tu die Schrift auf, du wirst sehen, Gemeinde ist wichtig. Wir sind nicht alleine, wir sind in einen Leib hineingestellt von Gott. Und du hörst dann vielleicht die Stimme vom Heiligen Geist. Ja, du hörst, dass er dir sagt, such Gemeinschaft, such deine Glaubensgeschwister, steh mit ihnen zusammen. Aber die Verletzung verhindert, dass du ihm folgen kannst. Und das bedeutet es, dass Jesus nicht auf dem Thron sitzt. Weil du nicht das tust, was er sagt, weil er letztlich nicht der ist, der die Krone aufhat, sondern in dem Fall dann die Verletzung von dem, was andere Menschen dir angetan haben. Aber Jesus will uns heilen. In all den Dingen, die in der Vergangenheit waren. Er will, dass wir gesund werden. So wie ein gebrochener Arm erstmal geschient werden muss, er will, dass unsere Verletzungen heil werden. Dass wir tun können, was er sagt und was er möchte. Und die große Frage ist, ob wir das wollen. Wollen wir geheilt werden von unseren Verletzungen, von dem Bösen der Vergangenheit? Willst du das? Will ich das? Und da dürfen wir nicht vorschnell Ja sagen, weil die Frage ist gar nicht so einfach. Wollen wir das wirklich? Ist ganz, ganz interessant. Direkt vor dem Einzug in Jerusalem, in zwei Evangelien, in Matthäus und in Markus, bei Lukas ist noch was dazwischen, aber bei Matthäus und Markus gibt es eine Geschichte, die erzählt wird, eine Begebenheit, direkt vor diesem Einzug. Und die hat was damit zu tun. Und zwar ist das die Heilung von den zwei Blinden. Lesen wir jetzt aus Matthäus 20. Als Jesus mit seinen Jüngern von Jericho weiterzog, Richtung Jerusalem, folgte ihm eine große Menschenmenge. Zwei Blinde, die am Straßenrand saßen, hörten, dass Jesus vorbeikam und riefen, Herr, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit uns. Die Leute fuhren sie an, sie sollten still sein. Doch die Blinden schrien nur noch lauter: Herr, du Sohn Davids, hab Erbarm mit uns. Jesus blieb stehen und rief die beiden zu sich. Was möchtet ihr von mir? Fragte er. Herr, antworteten sie, wir möchten sehen können. Da ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Er berührte ihre Augen und im selben Augenblick konnten sie sehen. Von da an folgten sie Jesus nach. Und irgendwann, als ich diese Stelle mal gelesen habe, das ist mir eigentlich wie Schuppen von den Augen gefallen, wie komisch das ist, dass Jesus die beiden fragt. Oder? Weil überlegt mal, in der damaligen Zeit, hat Martin, glaube ich, letztes Mal auch gesagt, du hast mit den Händen gearbeitet oder du hast halt gar nicht gearbeitet in der Regel. Und wenn du blind warst, dann konntest du nicht arbeiten. Was hättest du machen sollen? Ja, weil es wenig Arbeit gab von dem, was wir heute darunter verstehen. Und es gab auch kein Sozialprogramm irgendwie, dass du dann zum, weiß nicht, wo geht man, Sozialamt gehen würdest oder sowas. Das gab es ja nicht. Das heißt, du hast deiner eigenen Familie auf der Tasche gelegen letztlich. Du warst eine Last für die Gesellschaft, für die Menschen in deiner Umgebung, die Menschen, die du geliebt hast. Und es gab keine Heilung auch für Blinde. Weil wenn du blind warst, warst du blind. Und sie rufen zu Jesus, sie schreien zum Herr, Sohn Davids, aber erbarm mit uns. Und Jesus holt sie zu sich, ruft sie zu sich und fragt sie, was wollt ihr von mir? Er hat ja gesehen, dass sie blind waren. Und trotzdem fragt er sie als erstes. Weil es nicht selbstverständlich ist. Es ist nicht selbstverständlich, dass sie tatsächlich geheilt werden wollen. Und dann sagen sie ihm, Herr, dass wir sehend werden. Und das ist das Schöne. Und dann heißt es, da ergriff ein tiefes Mitgefühl. Als er sieht, dass sie ihr Problem erkannt haben, da ergreift ihn das Mitgefühl. Und in dem Fall, wie gesagt, ist es eigentlich offensichtlich. Es ist offensichtlich, dass sie, was ihr großes Problem ist in diesem Moment, dass sie blind sind. Aber wisst ihr, ich glaube, das ist für uns genauso, es zeigt uns was über Jesus. Wenn Jesus zu dir kommt, dann fragt er dich, was willst du, was ich für dich tue? Und die Frage ist, sagst du ihm, was dein Problem ist, was wirklich dein Problem ist? Oder gehst du auf irgendwelche Nebenbaustellen? Ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit einer Frau, kennt ihr alle nicht, braucht ihr nicht drüber nachdenken, wen ich meine, ein Gespräch mit einer Frau und die hat mir erzählt, die hat um Gebet gebeten. Die hat mir erzählt, ja, sie hat so Probleme mit ihren Geschwistern, da ist was vorgefallen und die streiten sich und ich soll beten, dass es da Versöhnung gibt wegen diesem Vorfall. Ich habe ein bisschen zugehört und irgendwann hatte ich so ein Bauchgefühl, so ein Inneres und habe sie gefragt, okay, vor diesem Vorfall, wie war denn da dein Verhältnis mit den Geschwistern? Und dann ist es aus ihr auf einmal rausgebrochen und hat sie angefangen, sie zu beschimpfen und gesagt, die waren immer furchtbar zu mir. Schon in meiner Kindheit, die haben mich immer fertig gemacht. Und dann war mir klar, okay, weißt du was, dafür lass uns mal beten. Weißt du, die Frau, die kam zu mir und die wollte nicht über ihre Kindheit reden, über das Schlimme, was da gewesen ist. Aber da war der Schmerz. Das war das eigentliche Problem. Und deswegen ist diese Frage, was willst du, was ich für dich tue, die Jesus fragt, die ist wichtig. Weil die Frage ist, sagst du ihm wirklich, wo dein Problem ist? Oder bastelst du an irgendwelchen Nebenbaustellen rum, an Sachen, die mit dem eigentlichen Ding gar nichts zu tun haben und die das eigentliche Problem auch gar nicht lösen würden? Und dann kann er immer noch nicht auf dem Thron sitzen, weil das Große, der Elefant im Raum, sitzt auf diesem Thron. Wenn er dich fragt, bist du bereit, ihm zu sagen, Herr, ich bin blind. Herr, ich habe Verletzung erfahren. Ich wurde immer fertig gemacht früher. Man hat mir immer gesagt, dass ich nichts kann. Was die Verletzung ist, was deine Vergangenheit ist, die auf deinem Thron sitzt, wo Jesus sitzen möchte. Weil er nicht im Krieg kommt. Er wird den Elefanten da auch sitzen lassen. Das ist leider so. Können wir leider sagen, aber weil er möchte, dass du es selber siehst, dass du selber ihn darum bittest. Wie wir es hier sehen, wie er die beiden Männer fragt, was kann ich für euch tun? Und wisst ihr, und die Blinden, die haben es erkannt. Die haben erkannt, wenn Jesus uns nicht hilft, dann kann uns niemand helfen. Und deswegen schreien sie so. Und deswegen, obwohl die Leute sagen, halte den Mund, schreien sie nur noch mehr, weil sie gemerkt haben, Jesus nur kann uns helfen. Die haben keine andere Hoffnung, nur Jesus alleine. Und wir müssen das für uns genauso erkennen, wenn ich Jesus da nicht ranlasse, wer sollte mir helfen? Wer sollte mein Herz wirklich heilen können? Wer kann das? Niemand kann mein Herz heilen. Niemand kann die Schatten der Vergangenheit wegnehmen. Es kann nur Jesus. Niemand kann die Sünde wegnehmen, das Schlimme, was ich getan habe, als Jesus alleine. Und deswegen müssen wir umso mehr zu ihm schreien und sagen, Jesus, erbarm mit uns. Und wenn er fragt, was möchtest du, was ich tue, umso mehr sagen, Jesus, dass du mir hier hilfst. Weil da brauche ich Hilfe. Weil da ist der Thron besetzt. Und ich weiß, du willst als König kommen und ich will, dass du den Thron besetzt hast in meinem Leben. Wie sieht das konkret aus? Das heißt konkret, dass wir zu ihm beten. Konkret, dass du ihm das sagst. Sagst, Jesus, Hosianna, hilf, hilf mir. Jesus, ich brauche deine Hilfe. Damit fängt es an. Und dann fragt er dich, was soll ich für dich tun? Und dann sagst du ihm, was er für dich tun soll. Nicht drumherum reden, nicht irgendwas anderes. Was hindert dich daran, dass er auf deinem Thron sitzen kann? Was ist das? Was hindert dich? Und ihm das sagen. Und das muss nicht immer was sein, was wir selber falsch machen, das meine ich. Es ist nicht immer Stolz, es ist auch Verletzung. Eben, es kann sein, dass du sagst, Herr, du sagst, dass ich dein Kind bin und dass ich geliebt bin und wertvoll bin in deinen Augen, aber mir wurde immer das Gegenteil gesagt, mein ganzes Leben. Haben alle immer gesagt, ich kann nichts, ich bin nichts wert und ich kann es nicht annehmen. Ich kann es nicht hören. Ich kann es dir nicht glauben, aber ich will dir glauben. Ich will, dass du auf diesem Thron sitzt und dass du sagst, was wahr ist und was nicht. Darum, Herr, bringe ich das vor dich. Ich sage dir, Herr, hilf mir, weil niemand anders kann das heilen. Niemand anders kann an meine Seele so tief ran, wie es nötig ist. Und ob ich gehänselt wurde früher oder was auch immer passiert ist, was auch immer mir Menschen getan haben, wir sagen es ihm. Und dann, was passiert als nächstes? Da ergreift ihn tiefes Mitgefühl. Es ist nicht schön, dass wir Jesus haben, einen Gott, der mitleidet mit uns, dem das nicht egal ist, der nicht sagt, ach, stell dich nicht so an, sondern da ergreift tiefes Mitgefühl, wenn du ihm das sagst, weil er dich heilen möchte, weil er nicht möchte, dass du da drin bleibst. Und dann wird der Heilige Geist anfangen, an dir zu arbeiten. Und dann ist wichtig, dass du ihn lässt. Dass du nicht dich direkt wieder auf diesen Thron setzt, weil auch das wird er zulassen. Wenn du wieder auf diesen Thron willst, du darfst auch wieder auf diesen Thron, du sollst nicht, aber er lässt es zu. Liebes Lobpreisteam, würdet ihr nochmal nach vorne kommen, nochmal ein Lied mit uns singen? Wisst ihr, damals, genauso wie heute, wenn der König kommt, das ist ein Grund zur Freude. Weil das gut ist, wenn Jesus kommt und er will in unser Leben kommen, er will Einzug halten und sich auf diesen Thron setzen. Was wir machen müssen, ist sagen, Hosianna, Herr, hilf. Ich will, dass du auf diesem Thron sitzt und ich will, dass er auf meinem Thron sitzt. Weil ich weiß, wenn er nicht auf meinem Thron sitzt und ich sitze da, da kommt viel Mist bei rum, da kommt sehr viel Mist. Und das will ich nicht. Ich weiß, wenn Jesus auf diesem Thron sitzt, das ist gut für mich. Und ich bin überzeugt, das ist gut für jeden hier. Und da möchte ich euch einladen, dass in diesem, wenn jetzt das Lobpreisteam noch ein Lied singt und spielt, dass ihr sitzen bleibt und gar nicht mitsingt, sondern betet zu Jesus. Sagt ihm das. Was auch immer das ist, wenn du drüber nachdenkst, was hindert mich daran, dass Jesus auf diesem Thron sitzt? Wo tappe ich immer wieder rein? Warum ist das so? Und dass du ihm das bringst im Gebet. Sagst, Jesus, du sollst diesen Thron haben. Er soll unser Leben regieren. Amen.